Ja, und hier geht's gleich weiter. Das heißt, hier Götz Widmann mit seiner Zaubersteuer könnte natürlich selbstverständlich unseren Staatshaushalt auch entlasten, würde dann den ein oder anderen, zum Beispiel Richter oder sonstige Leute, entsprechend etwas arbeitsloser machen. Aber das macht nichts. Auf der anderen Seite hätten wir dann auch jede Menge Menschen frei, die nützliche Arbeit verrichten können. Aber ich mache etwas ganz anderes vor, nämlich ich werde mich jetzt hier unterhalten mit dem Herrn Ebbinghaus. Und Herr Ebbinghaus, der ist in Berlin im Hanfmuseum. Hallo, Herr Ebbinghaus.
Guten Tag.
Hanfmuseum Berlin, ist es schon so weit, dass man ein Museum für Hanf braucht? Hanf ist doch eine lebendige Pflanze. Und ja, ist das irgendwie abgeschlossen?
Es ist nicht abgeschlossen. Wir sind offen und wir freuen uns natürlich über Gäste, die sich über die alte Kulturpflanze Hanf informieren wollen. Wir haben schon vor 17 Jahren geöffnet und schon vor 17 Jahren war es mehr als überfällig. Hanf wieder in den Alltag zu bringen, und zwar nicht unbedingt ausschließlich als Drogendiskussion, sondern vielmehr als nachwachsenden Rohstoff, als alte Kulturpflanze, die für den Menschen 80% nutzbare Biomasse hat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der in der derzeitigen Diskussion oft untergeht und zu kurz kommt. Und das ist ein Aspekt, den wollen wir auch wieder ein bisschen in die Diskussion bringen.
Das heißt, wenn man an Hanf denkt, denkt man an Marihuana und an Igidigit, beziehungsweise möchte ich mal probieren und auch konsumieren. Sie haben ja schon vorhin angedeutet, Hanf hat einen ganz, ganz breiten Aspekt, ganz, ganz viel Masse, Biomasse und natürlich auch eine große Geschichte. Können Sie mal ein bisschen was zur Geschichte von Hanf sagen, zu dieser alten Kulturpflanze?
Man kann sagen, dass Hanf quasi, wie sagen Ethnologen, ein notorischer Kulturbegleiter ist. Als Weizen hier, wie nennt es so schön, landwirtschaftlich angebaut wurde, wurde auch Mohn und Hanf ganz normal kultiviert über die Jahrhunderte. Noch bevor die Schrift überhaupt erfunden wurde, als der Mensch sich niederließ und die ersten Kulturpflanzen auch anbaute, waren Weizen, Hanf und Mohn ganz, ganz frühe Kulturpflanzen. Und das zieht sich eigentlich bis zur Zeit der Industrialisierung durch. Spätestens die Zeit der Kolonialisierung, die Zeit der Segelschifffahrt, die wäre ohne Hanf so gar nicht möglich gewesen. Erst mit Industrialisierung und Technisierung, auch auf See, als die Segelschifffahrt von Dampf- oder heute Dieselschifffahrt abgelöst wurde, war es quasi das Aus für Hanf auf dem Weltmarkt. Und dann in den nächsten Jahrzehnten kam halt diese hysterische Drogenkampagne dazu. Und dementsprechend sind wir heute da, dass Hanf eigentlich nur noch in der Bevölkerung als Rausch- oder Genussmittel bekannt ist und nicht mehr als nachwachsender Rohstoff.
Wie ist denn das gekommen? War das nur einfach die Industrialisierung oder hat da irgendjemand nachgeholfen? Da ist ja ganz, ganz großen Umschwung hat er da eingesetzt.
Ja, es hat einen Riesenumschwung eingesetzt, gar keine Frage. Und wenn man den Weg der Kriminalisierung ein wenig verfolgt, dann drängt sich auch der Gedanke auf, dass da ganz andere Interessen hinter sind, als ein Rauschmittel vom Markt zu nehmen. Es ist natürlich schwer, weil es ist schwierig nachweisbar, inwiefern Leute sich abgesprochen haben, um halt so eine Struktur rauszubilden. Wenn man fragt, Kobene, also wem nützt es, wer profitiert davon, da kann man schon einige Leute festmachen, die ganz klar an der Cannabis-Prohibition verdienen und davon profitieren. Bis heute.
Wer zum Beispiel?
Die bösen Drogendealer natürlich, die halt ihr Geld damit verdienen. Auf der anderen Seite aber natürlich auch die Verfolgungsbehörden, die, wenn sie die Drogendealer nicht verfolgen müssten, natürlich auch keinen Job mehr hätten und ihre Pension nicht mehr erarbeiten könnten. Rechtsanwälte beispielsweise, wir haben hier im Haus Rechtsanwälte, die natürlich viele Cannabisfälle haben. Wenn man mit Cannabis nicht mehr kein Ärger mehr mit der Polizei bekommen würde, müsste man natürlich auch keinen Rechtsanwalt akquirieren. Was umgekehrt für den Rechtsanwalt natürlich auch heißt, dass so und so viele Fälle auf einmal weniger zu bearbeiten sind und so viel Verdienst auch weniger ist.
Oder zum Beispiel Liedermacher wie Götz Wiedmann mit seiner Zaubersteuer. Das heißt, wenn die Idee umgesetzt würde und man würde das Ganze legalisieren, dann hätte er auch keinen Grund mehr, solche Lieder zu schreiben.
Das stimmt.
Ihr habt im Hanfmuseum auch Hilfe, ihr bietet auch die grüne Hilfe an. Das heißt, wenn man Probleme hat, juristische Probleme mit Hanf, dann kann man sich zum Beispiel an euch wenden.
Wir haben natürlich schon sehr schnell mit Ausstellungseröffnung gemerkt, dass dass Hanf in der Bevölkerung fast ausschließlich als Rauschmittel wahrgenommen wird und dementsprechend kommen wir auch gar nicht um die Diskussion drumherum. Und dementsprechend ist neben unserem Ziel, Hanf als ganz normal nachwachsenden Rohstoff wieder in Erinnerung zu bringen, auch das nächste Ziel, die ganze Rauschdiskussion ein wenig zu enthysterisieren und das vielleicht auf die Tatsachen zurückzubringen. Und schon früh hat sich hier ein Kreis von Anwälten um das Museum gebildet, die hier analog zu Mieterberatungen kostenfreie Erstberatung für Menschen geben, die Probleme mit der Polizei wegen Cannabis haben. Daraus ist das so ein bisschen resultiert.
Ist das nur in Berlin oder muss ich zum Beispiel nach Berlin fahren, um an so einer Beratung teilnehmen zu können?
Leider muss man sagen, ist das nur in Berlin, dass wir wirklich Rechtsanwälte für eine kostenfreie Erstberatung zur Verfügung stellen können. Das ist bundesweit leider noch nicht so. Es gibt eine Organisation, die Grüne Hilfe, die als Selbsthilfenetzwerk bundesweit vertreten ist und Rechtsanwälte vermitteln kann und auch als Betroffenen Beratung Tipps und Tricks geben kann, also Tipps und kleine Ratschläge. Da kann man sich online dran wenden oder auch telefonisch. Den Service, dass man direkt mit einem Rechtsanwalt sprechen kann, den bieten wir leider nur hier in Berlin.
Und das Ganze eben unter Hanfmuseum zusammengeschrieben.de. Aber wenn wir jetzt die juristische Seite beleuchtet haben, dann kann man natürlich auch die medizinische Seite beleuchten. Und da gibt es ja im Grunde genommen zwei Fälle. Die einen sagen, Marihuana, Igitigit und das macht hier abhängig. Und die anderen sagen, naja, sollte man ausprobieren, weil hat medizinisch positive Effekte. Und dann gab es diesen alten Arzt, der hat gemeint, die Menge macht das Gift. Was für Auswirkungen hat denn zum Beispiel Marihuana? Gibt es da auch irgendwie eine Gesundheitsberatung auf beiden Seiten? Sprich, wo kann man Marihuana vielleicht einsetzen zur Gesundheit oder wo wird es schädlich? Kann man da irgendwas dazu sagen?
Es gibt einige Ärzte, die setzen sich sehr vehement dafür ein, weil Cannabis ganz klar positive heilende Aspekte hat. Es gibt den Verein des IACM, Internationaler Verein für Cannabis als Medizin, als Ärzteverband, die sich sehr dafür einsetzen. Und es ist halt ein bisschen schwierig, da von offizieller Regierungsseite scheinbar ein Cannabis als Medizin wenig gewollt ist und dementsprechend da ziemliche Widerstände sind. Es gibt im ganzen Land trotz heftigster Anstrengungen, trotz auch internationaler Möglichkeiten mittlerweile im ganzen Land etwa 60 Patienten, die hier legal ihr Cannabis über internationale Apotheken beziehen können. Und das ist im Vergleich zu den Krankheitsbildern eine verschwindend geringe Menge. Und man muss auch ganz klar sagen, gerade bei der medizinischen Geschichte, kranke Menschen werden ganz oft dem Vorwurf ausgesetzt, ihr wollt doch nur legal Cannabis rauchen. Und das ist ein ganz böser Affront. Wenn ein Mensch unter einer Krankheit leidet, dem ist es gar nicht daran gelegen, jetzt beduselt oder stoned zu sein, sondern der will seine Schmerzen und der will sein Leiden loswerden. Da ist umgekehrt das Berauschtsein ein Effekt, den man gar nicht haben will. Und trotzdem permanent mit diesem Vorwurf leben zu müssen, ja, ihr, wenn ihr euch für Cannabis einsetzt, ihr wollt doch alle nur legal rauchen. Das ist für viele kranke Menschen ein ganz, ganz böser Affront. Und da sollten sich einige Leute wirklich mal überlegen, wie sie dort tatsächlich argumentieren.
Das alles und mehr kann man natürlich bei euch im Hanfmuseum nachlesen beziehungsweise auch in Gesprächen erleben und mitmachen. Das heißt also einfach schlicht und ergreifend
begreifen. Einfach mal, Berlin ist immer eine Reise wert und das Hanfmuseum gibt es ausschließlich hier. Von 10 bis 20 Uhr haben wir jeden Tag geöffnet und es sind auch neben der großen Ausstellung immer Leute und Menschen da, die genauer auf Fragen nochmal eingehen können.
Eine andere Frage, ich meine nicht nur dieser medizinische Aspekt, sondern Hanf ist ja auch wieder im Kommen. die Hose, die ich anhabe, besteht vielleicht aus Hanf und, und. Das heißt, Hanf wird ja jetzt überall oder kann man auch überall immer noch verwenden. Wo finden denn solche Verwendungen statt? Das heißt, warum kann Hanf wieder kommen? Ist es nicht gefährlich, wenn ich irgendwo Hanf anpflanze? Nachher gibt es den berühmten Selbstbedienungsladen und plötzlich ist mein Feld leergeräumt.
Wenn zu wenig kommuniziert wird, dass der Hanf, der angebaut wird, reiner Nutzhanf ist, der Hanf, der hier im Agrarbereich angebaut wird, der ist definitiv THC-armer Hanf. A, weil nur der genehmigungsfähig ist und B, weil auch das Klima hier im Mitteleuropäischen nicht so gegeben ist, dass Hanf unter natürlichen Bedingungen rauschpotent wächst. Und dementsprechend ist es meistens eigentlich eine Kommunikationssache. Da könnten wir fast eine kleine Anekdote geben, denn in 2009 haben wir hier auch vom Museum ein bisschen mitbeteiligt ein Hanflabyrinth gemacht. Das heißt, hier am Rande Berlins in der Spätstraße haben wir einen kleinen Acker bepflanzt, dort ein Labyrinth hineingemacht, und wir hatten zwischendurch auch die Probleme, dass einzelne Besucher sich mal ein Blütchen abgepflückt haben und wer weiß, was dann damit passiert ist.
Tja.
Aber eine berauschende Wirkung ist dabei auf jeden Fall ausgeschlossen. Also selbst wenn sich da einer ein Tierchen rausgemacht hat oder eine Zigarette rausgedreht hat, mehr als ein bisschen Husten oder so, wird da nicht mehr rumgekommen sein.
Naja, vielleicht sagte sich dann, wenn so wenig passiert, dann darf mein Sohn, meine Tochter ruhig ein bisschen auch an dem Zeug nippeln, sprich rauchen. Und die besorgen sich das dann vielleicht wo ganz anders.
Naja, die wollen es dann ja auch, um eine Rauschwirkung zu haben. Das ist ja dann die andere Seite irgendwie. Und wenn die halt mit dem Produkt, was dort auf dem Acker wächst, nicht gegeben ist, wenn man trotzdem die Rauschwirkung haben will, dann muss man sich halt andere Produkte suchen.
Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt dürfte auch sein, dass man überhaupt mit Rauschmitteln umgehen kann. Denn die Menge macht, wie gesagt, das Gift. Oder anders ausgedrückt, je nachdem, was ich mir reinziehe, kommt natürlich auch Verschiedenes bei raus. Ich denke hier an Alkohol. Es gibt gepanschten Alkohol und es gibt auch das ganz normale kultivierte Gläschen Rotwein, das man eben hier trinkt und eben auch zum Essen dann konsumiert. Jetzt gibt es einige Gruppierungen, das haben wir auch vorhin kurz angesprochen, die natürlich Hanf legalisieren wollen, nicht nur aus steuerlichen Gründen, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen, dass die Leute ganz einfach sauberen Hanf bekommen und entsprechend sich da nicht an verschnittenem Hanf irgendwie ihre Gesundheit ruinieren. Wie sieht es denn momentan da aus? Was für politische Initiativen gibt es, die irgendwie die Hanflegalisierung durchsetzen könnten? Denn an Hanf kommt man ja offensichtlich ran. Da braucht man nicht unbedingt den offenen Markt, sondern man kann auch die Dealer bedienen, indem man sich bei denen bedient.
Ja, wobei ja das eigentlich nicht das ist, was man will, weil wie Sie ja auch gerade schon sagten, in der Kriminalität gibt es keinerlei Verbraucherschutz. Wenn man im Supermarkt ein abgelaufenes Produkt kauft, geht man dahin und kriegt es ersetzt. Und wenn die das nicht machen wollen, geht man halt zur Polizei oder zum Verbraucherschutz. Mit illegalen Waren geht das nicht. Da setzt man sich selber eine Schlinge. Und dementsprechend ist es ganz wichtig vom gesundheitlichen Aspekt, das halt auch aus der Kriminalität herauszuholen.
Haben Sie da irgendwelche Initiativen bzw. Gruppierungen, die jetzt hingehen und sagen, okay, wir probieren das mal, das heißt, wir sind zumindest dahinterher und versuchen, was zu machen?
Es gibt jede Menge Initiativen. Auch wir vom Hanfmuseum, na klar, sind aus so einer Initiative entstanden, grundsätzlich aus dem ökologischen Bewusstsein und aus dem Unrechtsbewusstsein heraus. Und es gibt auch ganz, ganz viele andere Initiativen. Die Grüne Hilfe hatten wir eben erwähnt. In Berlin findet einmal im Jahr eine große Demonstration für Cannabis statt, die sogenannte Hanfparade, die im Herbst durch die Stadt zieht. Und nicht nur in Deutschland, auch international gibt es da viele Initiativen, die ganz klar die derzeitige Drogenpolitik, die Prohibitionspolitik mit ihren ganzen unangenehmen Auswirkungen anprangern. Und es ist halt schwierig. Es gibt, wie gesagt, auch viele Leute, die profitieren von einer Kriminalisierung. Und wie es halt toi 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 in einer Demokratie so ist, so sind es halt die Interessengruppen, die sich halt messen, und die Mehrheit sollte sich halt durchsetzen. Und im Moment wird es halt noch so propagiert, dass die Mehrheit wohl mehr von einer Kriminalisierung profitiert als von einer Legalisierung.
Dann wollen wir mal hoffen, dass die Mehrheit sich wandelt. Wer zumindest zur Minderheit gehören möchte, die sich informieren möchte, und zwar profunde, kann das tun im Hanfmuseum in Berlin. Ich meine, die Regierung ist ja jetzt auch schon hingezogen, schon seit einiger Zeit, und kann entsprechend hier Informationen vor Ort eben finden. Und wer nicht vor Ort sein möchte, der kann zumindest euch im Internet besuchen, und zwar unter hanfmuseum.de.
Genau, schöne Seiten, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizukommen. Und Berlin, wie gesagt, ist immer eine Reise wert, und im Hanfmuseum sind alle herzlich willkommen.
Ich danke mal Herrn Ebbinghaus für diese Informationen. Merci.